Deutschlandradio Kultur. Das blaue Sofa. Eine Gesprächsreihe von ZDF, Club Bertelsmann und Deutschlandradio Kultur.
Der erste Teil seines Erinnerungsprojektes trug den Titel Granatsplitter, Erzählung einer Jugend. Nun ist bei Surkamp die Fortsetzung erschienen. Der Titel Jetzt, die Geschichte meines Abenteuers mit der Fantasie. Der Autor ist Literaturkritiker, Wissenschaftler, aber vor allem eines, und zwar im schönsten und besten Sinne des Wortes, Denker. Herzlich willkommen, Karl-Heinz Bohrer. Ja, Herr Bohrer, das ist der erste Teil Ihres Erinnerungsprojektes, so nenne ich es jetzt mal, ist ja aus der dritten Person erzählt. Es ist immer von der Junge die Rede. Jetzt sprechen Sie ganz klar von Ich. Trotzdem haben Sie im Untertitel Ihr Buch ja nicht einfach eine Autobiografie genannt, sondern Geschichte meines Abenteuers mit der Fantasie. Warum?
Weil die Ich-Form ja nicht ausschließt, dass der Held der Geschichte nicht nur eine autobiografische Relevanz hat, sondern vielleicht für Erfahrungen und Möglichkeiten einer ganzen Reihe von Menschen stimmt, gerade in unserer Epoche, in der das Absehbare und das Bekannte, das Abenteuerliche und das Nichtbekannte und Nichtabsehbare so sehr ersetzt hat. Und da ich selbst seit Jugend an, auch seit der Zeit des Granatsplitters, mehr oder weniger nur gerne lebte oder mich des Lebens freute, nicht wenn ich etwas Absehbares kontinuierlich und konsequent zu Ende dachte, sondern wenn ich etwas Überraschendes erlebte und es dann auch in seiner Überraschendheit erhalten konnte und am Ende auch darüber schrieb. Also daher die Kategorie der Plötzlichkeit, die später als Literaturwissenschaftler zum Thema meiner Literarhistorie gemacht habe.
Ich bin auch deshalb noch mal über diesen Untertitel nicht gestolpert, aber ich habe genauer hingesehen, weil Sie ja schreiben, meines Abenteuers mit der Fantasie. Und das finde ich schon interessant, dass Sie sagen, die Fantasie, so als sei das schon etwas sehr Eigensinniges. Also nichts, Sie hätten ja auch sagen können, mit meiner Fantasie, aber Sie sagen mit der Fantasie, so als hätte die Fantasie ein gewisses Eigenrecht.
Ja, in der Tat. Ich meinte damit nicht einfach eine plötzlich mich inkommende Intuition privater Art, sondern dass den Tatbestand, dass das andere Denken, dass das Denken des Nicht-Gewussten so etwas ist wie eine Möglichkeit überhaupt des Weltverhaltens für viele Leute, also eine objektivere Kategorie als die Fantasie, die man im umgangssprachlichen Deutschen sich jedem Menschen zugebildet, wenn ihm irgendetwas einfällt. Nein, es geht um eine Fantasie, die quasi meine Wahrnehmung der Welt, die absehbar ist, die definiert ist als Geschichte, als Philosophie, also substituiert durch etwas Neues. Und der zweite Punkt ist der, dass ich damals dann so weit ging zu sagen oder mich selbstkritisch zu befragen als Wissenschaftler oder auch als Literat, bist du eigentlich wirklich interessiert an der Wissenschaft um das, und das war ein Modewort damals, Erkenntnisinteresse, oder ist da was, spielt etwas anderes eine Rolle? Und dann sagte ich mir, nein, es geht nicht einfach um eine andere Erkenntnisse. Wissenschaftliche Arbeiten ist die härteste und großartigste Form, mit der Fantasie die Plattitüden und Banalitäten des Alltags zu überspringen. Wissenschaft ist die wunderbarste Form, quasi in einer Fantasie zu sein. Und das fand ich natürlich auch provokativ, wenn man eigentlich sagen würde, Moment mal, Wissenschaft und Fantasie, nein, Wissenschaft ist Methode und das ist keine Fantasie. Und ich sage, doch, ist doch Fantasie.
Wir werden später noch auf die theoretischen Teile Ihres Buches oder die theoretischen Passagen auch zurückkommen, weil Ihr Buch ja tatsächlich auch ein Buch ist über Ihr Denken, über Ihr theoretisches Denken. Sie haben gerade schon den Begriff der Plötzlichkeit erwähnt, der ja in gewisser Weise auch im Titel auftaucht. Jetzt, Aber Ihr Buch ist natürlich auch nochmal etwas ganz anderes. Es ist ja eine Art Diskurs und intellektuellen Panorama, so kann man vielleicht sagen, ab den 60er Jahren. Also Sie setzen ein in den späten 60er Jahren, ganz konkret, Sie sind bei der FAZ-Redakteur gerade geworden, sind in einer Konferenz in Berlin, findet die Studentenrevolte statt und es ist dann die Frage, wer soll da jetzt eigentlich hinfahren und Sie merken sofort, dass Sie elektrisiert sind von dem, was da in Berlin passiert und werden dann eben auch hinfahren. Was genau ist für Sie das Elektrisierende gewesen an diesem Wort schon allein, der Revolte, der Revolution?
Nun, da gibt es zwei Motive. Das eine Motiv war das reaktionäre Defensivbewegung meiner Herausgeber in der Frankfurter Allgemeine, die die Berliner Studenten nur kriminalisierten und deren politischer Korrespondent Unsinn aus Berlin berichtigte. Und ich als Neuanfänger in der Zeitung stand in der Konferenz auf und sagte meine Meinung. Und das hat dem alten preußischen Obermacher der FAZ, Herrn Welter, der noch immer im Impressum steht und seit 30 Jahren tot ist, irgendwie imponiert, dass er sagte, keiner unserer politischen Redakteure fährt dahin, sondern Bora. Das war das eine Motiv, sozusagen der mich bedrückenden, ultrareaktionären Atmosphäre der politischen Reaktion entgegenzutreten. Das war ein Grund. Der zweite Grund war, dass ich nach meinem ersten Gespräch mit Habermas in die entgegengesetzte Position fiel. Habermas empfahl mir nach unserem ersten Kennenlernen doch die Reformer von der Berliner Studentenschaft, also die eigentlichen Reformbewegungen innerhalb des SDS von 1968, 67 zu unterstützen. Und wenn das in einer so konservativen Zeitung stände, dann wäre das eine politische Bedeutung für die gesamte bundesrepublikanische Entwicklung, die ja in einer in der Tat kritischen Situation war mit der außerparlamentarischen Opposition. Das leuchtete mir aber gar nicht ein, als ich in Berlin war, weil mir die Dutschke und Lefebvre und die eigentlich radikalen Studenten, deren Ziele ich ablehnte, aber deren Erscheinung und intellektuelles Format ich sehr bewunderte. Und da habe ich einfach mir gesagt, beschreib sie so, wie sie sind. Du brauchst ja nicht unbedingt die Revolution zu empfehlen, höchstens indirekt. Einfach, man kann ja für die Revolution sein, um der Revolution willen, nicht unbedingt um aller sozialen Ziele der Revolution. Das war ein paradoxer Satz, über den kann ich jetzt nicht im Einzelnen reden, das begründen. Klingt etwas frivol, wurde mir auch vorgeworfen. Aber das war das andere Motiv, nicht die Reformkräfte, die also die gemäßigte Linke, vor allen Dingen, sagen wir mal, ein Mann wie Habermas, der mit seiner Kommunikationstheorie später der bedeutendste europäische Philosoph wurde, sondern die Erscheinungsform von etwas, was es in der Form in Deutschland seit 1848 nicht mehr gegeben hat. Das hat mich sehr fasziniert und deswegen habe ich entgegen der Tatsache, dass natürlich die sehr radikale Dinge wollten, die wollten ja nicht nur die Berliner Universität verändern, die wollten die deutsche Gesellschaft als Ganze verändern und zwar sehr, sehr radikal. Und das fand ich so anziehend im Sinne meines Gefühls, man kann eigentlich nur sinnvoll leben, wenn immer etwas Neues vor der Tür steht und nicht frömmelnden Katechismus runterbeten und das Absehbare nochmal wiederholen. Das sind die beiden Gründe, warum ich damals über positiv und fast affirmativ über die Studentenrevolution schrieb und die Zeitung es erstaunlicherweise gedruckt hat.
Sie haben gerade schon Habermas erwähnt. Er zieht sich ja in gewisser Weise wie so ein roter Faden durch das gesamte Buch. Das ist jemand, mit dem Sie immer Kontakt gehalten haben, was ja, wenn man jetzt auch noch mal Ihnen gerade zugehört hat, erstaunlich ist, weil Habermas ja, wie Sie schon gesagt haben, für die Reformer steht, für ein, wie das schreiben Sie, glaube ich, wörtlich, vorentschiedenes Denken. Also das heißt ein Denken, was im Grunde schon, bevor es anfängt zu denken, weiß, in welche Richtung es denkt. Ja. Und das ist ja genau das, was Sie eigentlich nicht wollen. Ja. Wie erklärt sich, dass Sie trotzdem diesen Kontakt gehalten haben?
Ja, das erklärt sich aus der Kategorie, die mir so wichtig ist, dass das Phänomenale, das in Erscheinung treten, so wichtig ist. Und Habermas, was immer er an geschichtsphilosophischen, teleologischen Konzepten hatte, die mir gar nicht lagen, jede Art von Absehbarkeit, jede hegelsche Theorie der Geschichte lehnte ich radikal ab. Habermas war in einer modifizierten Form durchaus ein letzter Hegelianer. unabhängig davon, war der Mann so signifikant, so etwas Besonderes, auch sozial gesehen, an deutschen Universitäten mit all diesen Biedermännern, mit diesen unwahrscheinlich irgendwie langweiligen, gelehrten, immer dasselbe Zeug redenden Figuren, dass Habermas aus absoluter Singularität auch in seiner äußeren Erscheinung heraussprang. Vor allen Dingen war es ein Mann, der immer auf Argumente einging, niemals was für einen Status der sein Gegenpartner hatte. Er unterhielt sich viel lieber mit intelligenten Studenten als mit langweiligen Kollegen. Das war charakteristisch für ihn. Und insofern war er für die Bundesrepublik Deutschland auch sozialpsychologisch als Erscheinung eine, ja, ich würde sagen, eine politische Kraft. Habermas' politische Kraft lag nicht nur darin, dass er zum ersten Mal konsequent in Deutschland in die Philosophie ein marxistisches, dialektisches Denken einbrachte. Ich will nicht sagen, dialektisch dachte man vorher auch, aber eine marxistische Kontrolle der Systematik hineinbrachte, eine gesellschaftskritische, sondern in seiner Persönlichkeit eine Erscheinung war, die man nie vergessen konnte. Das gilt bis zum heutigen Tag.
Sie haben es jetzt schon mehrfach auf verschiedene Weise gesagt. Also Sie interessiert tatsächlich die Erscheinung, also die Revolution nicht unbedingt im Sinne, für was steht die Revolution, sondern überhaupt dafür, dass etwas Neues geschieht. Es geht nicht um dieses, was zu erwarten ist, sondern dass überhaupt etwas zu erwarten ist. Und da sind wir natürlich schon im Bereich der Ästhetik, die für Sie ja ganz, ganz wesentlich ist. Und daraus resultiert ja auch Ihre Philosophie der Plötzlichkeit, die Philosophie des Jetzt, die Ästhetik des Schreckens. Da sind wir genau im Herzen dessen, was Sie interessiert. Aber wenn man jetzt da nochmal drauf guckt, auf das, was Sie interessiert aus der heutigen Perspektive, also wenn Sie sagen, mich interessiert nicht sozusagen, wo die Geschichte hingeht, dieses ganze Teleologische, sondern wir müssen das Jetzt begreifen, die Geschichte als Offenes. Im Grunde genommen erleben wir doch genau das jetzt. Also das Unerwartbare ist doch eigentlich das Paradigma der Zeit, Brexit, Trump, so ein Terroranschlag wie in London. Also eigentlich müsste man sagen, kommt doch jetzt Ihre Philosophie sozusagen in der Realität an?
Nein, also dem würde ich widersprechen. Mhm. Das wäre nicht mein Jetzt gewesen, um Ihren ersten sozusagen Kommentar aufzunehmen und selbstkritisch zu sagen, letztlich kommen diese Kategorien in der Tat aus der Kunst, aus dem Ästhetischen. Mhm. Und wenn ich vom Jetzt und von der Plötzlichkeit sehr früh, nicht von dem Jetzt, doch auch von dem Jetzt und der Plötzlichkeit sprach, dann waren das zunächst die Doublette von der Erfahrung der Lektüre Baudelaires oder Proust oder Hölderlins, wo alle diese Wörter ganz zentral eine Rolle spielen und gleichzeitig aber mir so eine Art von Fundus gaben, damit zu argumentieren. Aber, und das muss man, das ist jetzt keine private Äußerung von mir, sondern eine Beschreibung einer Privatheit in meinem Buch. Wie ich jetzt darüber denke, ist eine ganz andere Frage. Aber indem derjenige, der da in dem Buch über sich spricht, sagt nichts anderes, wenn er jetzt spricht und das jetzt wünscht, dass er eben die Befremdlichkeit der Welt sucht und nicht eine vordergründige aktualistische Ereignishaftigkeit. Nein, überhaupt nicht. Das ist ja im Grunde sehr bekannt. Also wenn einer in die Luft geht vor London, dann wissen wir längst, das ist ein Déjà-vu. Oder wenn andere grauenhafte Dinge passieren, dann ist das, kann das gar nicht in irgendeiner Weise dem jetzt, dem hier nachgedacht wird, zu entsprechen. Also äußere Dramatik ist eigentlich etwas Absehbares. Ich suche ja im Grunde genommen etwas Befremdliches in dem schon Bekannten. Ich suche nicht etwas, das die Welt apokalyptisch ändert. Das wäre Geschichtsphilosophie. Es gibt Leute ja, die das suchen. Mhm. Schon die alten sozusagen Propheten haben in solchen Kategorien einer Totalveränderung gedacht. Das ist nicht mein Punkt. Mhm. Mein Punkt, das ist sehr wichtig, auch nicht das Exotische. Ich fahre nicht nach Indien, wenn ich nach Indien fahre oder damals fahren wollte, sondern nach Britisch-Indien. Warum? Um das Bekannte im Unbekannten, also im bekannten Britischen, das unbekannte bekannte Element des Indien. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Exotik als solche, Apokalypsik als solche, das sind nicht Ausdrucksformen des Plötzlichen oder des Fremden. Und deshalb, wie gesagt, sind die Ereignisse die jetzt uns überfallen und die von manchen Leuten ja den Introitus eines apokalyptischen Zeitalters beschrieben werden, das wären jedenfalls überhaupt keine Bestätigungen für das Lebensgefühl, was da gesucht wird in dem Buch. Ich rede jetzt nicht von mir jetzt, sondern ich rede von demjenigen, der im Buch spricht, immer in seiner jeweiligen Epoche, denn das ist wichtig zu sehen. Das Buch wird ja nicht autobiografisch von meinem letztlichen Standpunkt aus geschrieben, sondern ich versuche, den Helden, also gut mich, in seiner jeweiligen Epoche noch einmal zu erinnern.
Wenn Sie sich jetzt noch mal erinnern, Habermas haben wir jetzt schon erwähnt als eine ganz wichtige Figur, die Sie begleitet hat und bis heute, denke ich, auch begleitet. Welche Begegnungen, welche Situationen, es kommen ja sehr viele vor, welche, würden Sie jetzt sagen, waren damals wirklich ganz besonders prägend? Welche fallen Ihnen ein?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich bin ja nach meinem Abschied aus Deutschland, nach dem Eklat in der Frankfurter Allgemeine und meinem Entschluss zu habilitieren, 6 Jahre voller Glück in England gelebt. Und da gab es eine Reihe von Freunden, die mich nicht beeinflusst haben, in dem Sinne wie Habermas. Das kann man nicht sagen. Es war in England, eine Abkehr von der ständigen Debatte, die ich also als Liberaler oder gar Linksliberaler damals mit der linken Radikalität hatte, die hörte mehr oder weniger in England auf. Und von daher kamen daher auch keine signifikanten Beziehungsfiguren, sondern Freunde, die mich aber nicht unmittelbar beeinflussten. Der Einzige, der mich vielleicht in der früheren Zeit beeinflusst hat, war Ulrike Meinhof, bevor sie Terroristin wurde. Wir uns sehr häufig trafen und ihre Suche nach einer Veränderung der sozialen Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik habe ich immer politisch als sehr naiv verstanden, aber gleichzeitig als sehr verständlich psychologisch bei einer so intelligenten Frau. Und ich glaube, dass wir uns nur verstanden, denn ich war für sie ja doch eigentlich ein Reaktionär, ein übler, asozialer Träumer, der sie überhaupt nicht begriff und auch, dem auch eigentlich die Gesellschaftsordnung völlig gleichgültig war. Darüber sprachen wir auch. Aber in ihr steckte eben viel, viel mehr als ein vordergründiger Umernst. In ihr steckte eine fast religiös motivierte Form, das, was da ist, nicht zu akzeptieren, wahrscheinlich mit gutem Recht. Aber neben diesen beiden Figuren sind komischerweise in der Universitätsatmosphäre, bei den intellektuellen Einflüssen sehr wenige zu nennen. Mich hat niemals einer meiner Professoren beeindruckt. Ich bin durch Bücher beeinflusst worden, aber ich habe niemals ein Vorbild gehabt innerhalb der Stationen meiner intellektuellen Entwicklung.
Vielleicht versuchen wir, wenn Sie jetzt gerade auch Ulrike Meinhof erwähnen, versuchen wir doch noch mal genauer zu fassen, wie sie auch in diesem Buch sich diesem Jetzt, was ja immerhin der Titel auch ihres Buches ist, diesem Jetzt noch mal zu nähern. Sie haben gerade gesagt, es geht Ihnen nicht um die Apokalypse oder um Ähnliches, sondern es geht Ihnen um das Fremde im Gewöhnlichen, um Gegenwartsaugenblicke durch die Reibung mit dem Fremden, kann man das so sagen? Und es gibt sowieso sehr viele, sehr schöne, sehr prägnante Sätze in diesem Buch. Und einer davon lautet, wo keine Gefahr ist, gibt es kein Jetzt. Vielleicht können Sie darauf nochmal eingehen, wie das gemeint ist. Sie haben gerade schon gesagt, Ihnen geht es nicht um Exotik.
Ja, man könnte ja gegen den Satz einwenden, mein Gott, warum brauchst du denn Gefahr? Klingt das nicht ein bisschen pathetisch? Ich will gar keine Gefahr, wir wollen nicht gefährlich leben. Und es klingt andererseits auch so ein bisschen wie eine Anspielung an einen berühmten Satz auf Hölderlin. Ja, dass man gesagt haben, ist mir der Satz vielleicht eingefallen, dass das Wort Gefahr nichts anderes, nur eine besondere Zuspitzung des Veränderungsentsprechens ist. Wo Gefahr auftaucht, da wird eine Präsenz, eine gewisse Ruhe aufgehoben. Und deshalb ist Gefahr eine extreme Form, wenn Sie wollen, ja, vielleicht eine heroische Form, eine heroisierte Form des Bedürfnisses nach dem Jetzt. Das etwa könnte man dazu sagen. Und dazu gehen hätte ich auch gar nicht einzuwenden, weil vielleicht, als ich das schrieb, das sage ich jetzt, darum habe ich damals gar nicht vielleicht so nach, der Satz gefiel mir. Und ich vermute, das dahinter auch steckt, dass eine bestimmte Art von bräsigen Pazifismus, an den ich immer an der Bundesrepublik, wie soll ich sagen, unangenehm empfunden habe, im Gegensatz zum Beispiel meiner englischen Umgebung. Die haben viel mehr Sinn für Gefahr, heute noch. Die Aggressivität englischer Studenten, die Aggressivität englischer Politiker, die Art und Weise, wie die miteinander umgehen im Parlament, das ist ganz undenkbar hier. Und das hat mit Gefahr. Jedenfalls setzen sie sich einer ganz anderen Weise, in diesem Fall im sozialen Feld, aus. Aber Gefahr geht natürlich weiter, ins ontologisch, ins Existenzielle rein. Und insofern würde ich sagen, habe ich da eine Kategorie benutzt, die sich abhebt, vielleicht ja, polemisch abhebt, von einer pazifischen Rede überhaupt, die in der Bundesrepublik bis heute und noch viel stärker sozusagen das Comme-il-faut ist. Daran kann ich nichts ändern.
Sie haben gerade versucht, diese Verbindung von Gefahr und jetzt noch mal genauer zu erläutern. Es geht um die Begegnung mit dem Fremden. Gleichwohl schreiben Sie aber am Ende Ihres Buches ja schon sehr dezidiert eigentlich gegen, und da kommen wir jetzt auch wieder zu diesem, ja, wie soll ich sagen, lieblich pazifistischen, bundesdemokratischen Habitus, dieser Umgang eben von Angela Merkel, der Bundesregierung insgesamt mit der Flüchtlingskrise, die Willkommenskultur, wo Sie sagen, da begegnet uns natürlich in gewisser Weise das Fremde, die Differenz, aber gerade die Tatsache, dass Angela Merkel, / die Bundesregierung, diese Differenz überhaupt nicht gesehen hat, macht sie letzten Endes naiv und kritikwürdig.
Naja, ich möchte erstens mal sagen, dass dieses Thema nur am Rande eine Rolle spielt. Auf das wäre ich gar nicht eingegangen, wenn ich nicht systematisch in jeder Epoche auch das jeweilig politisch Relevante in den 60er Jahren, also die 68er Revolution, bis in die 70er Jahre rein, in den 80er Jahren, die sozusagen, wie hieß das berühmte Buch noch, nach einem Auto genannt, die Generation Golf. So bin ich durchgegangen und da war es natürlich notwendig, obwohl es das Entscheidende ist. Das Entscheidende des Schlusssticks ist ja die Frage, kannst du überhaupt noch jetzt fragen, da rede ich von heute, wenn man jetzt, kannst du dir überhaupt noch erlauben, ohne dich zu romantisieren, nach jetzt zu sagen, gibt es das überhaupt nicht mehr? Und die Antwort ist höchst fragwürdig. England hat keine Fremdheit der Attraktion mehr für mich. Das wird aufgesehen. Und dann komme ich beiläufig auf diesen Aspekt, weil der nun jeden Tag, das bekam ich auch in England mit, und es ist weniger in der Tat eine Kritik an der Flüchtlingspolitik, sondern mehr eine Kritik an der Aufhebung der Differenz. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, übrigens, wie vielleicht ein bisschen mit Hilfe auch englischer, französischer Intellektueller. Die französischen Intellektuellen natürlich unter dem ungeheuren Druck der Barbareien, die da von Arabern hergerichtet worden sind. Und ich habe ja lange in Frankreich gelebt und weiß, wie sehr der Hass zwischen beiden herrscht. Die Araber sind keine Franzosen, sondern es sind nicht integrierte Fremde geblieben. Und vor allen Dingen die Barbareien der Franzosen gegenüber den Arabern in Algerien vor 40 Jahren, die Folterungen, was da passiert ist, das haben die arabischen jungen Männer, die Enkelgeneration, nie vergessen. Und sie hassen die Franzosen, das weiß ich. Und deswegen, wenn man das weiß, haben wir wieder eine extreme Differenz. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass diejenigen, die plädieren für zweifellos die Notwendigkeit von Integrierung von Flüchtlingen, zumindest über dieses große Problem nachzudenken, ob es denn möglich ist, obwohl es Syrer sind, in der alten Kultur, da darf man nicht vergessen, wir reden ja nicht von Nordafrikanern, sondern von den Syrern, die in eine alte, aus römische Kultur quasi kommen, wie weit es aber möglich sein wird, sie zu integrieren. Und da gehört zu ein Selbstbewusstsein und einer Eigenständigkeit von wir sind so, die mir in dieser Debatte gefehlt hat. Das ist der entscheidende Punkt, dass mir diese Debatte, dass diese Differenzpunkt, die herauszuarbeiten, nicht nur einfach den humanitären Akt zu begehen, sondern ob sie wirklich integrierbar sind und Deutsche werden können. Denn wenn sie das nicht werden können, was soll dann sein? Sie müssen das im Sinne, wie die Franzosen es nur behaupten, wir sind alle Republikaner der französischen Nation. Das ist völlig misslungen in Frankreich. Und inwieweit in Deutschland es gelingen kann, bei einer geringen Erfahrung entgegen den beiden Kolonialvölkern der Engländer und der Franzosen, im Gegensatz dazu, haben wir Deutsche diese Erfahrung nicht. Und deswegen ist dieses kühne Beginnen, was auch eine große, wo ich sagen, Imposanz hat, der Satz von der Merkel. Der ist schon sehr imposant. Aber ohne diese Herausarbeitung der Differenz und die radikale Betonung der Differenz bis jetzt, kann das sehr schief gehen. Und deswegen finde ich eine politische Konzeption dieser Flüchtlingsfrage über die humanitäre hinaus ist absolut notwendig. Und das ist aber ein Seitenaspekt meines Themas des letzten Teils. Ja.
Genau, wenn wir nochmal jetzt auf den, und wir haben leider nicht mehr viel Zeit, aber doch nochmal wirklich auf das Wesen dieses Buches zurückkommen, da muss man sagen, es geht zum einen natürlich um ihre Philosophie, ihre ästhetischen, ästhetiktheoretischen Schriften ganz viel. Es geht aber natürlich auch, ich habe es schon gesagt, um die Zeit als solche, um die Menschen, die Intellektuellen, die sie begleitet haben, mit denen sie sich auseinandergesetzt haben. Es geht aber auch ganz viel um ihr Privates. Es geht um ihre Beziehung zu der Dichterin Undine Grünter zum Beispiel ganz viel und sehr, ja, sehr, sehr schön, finde ich. Tatsächlich auch. Trotzdem, so persönlich wie sie werden, was sie wirklich konsequent vermeiden und auch begründen, ist eine Form von Selbsthinterfragung, Selbsterkenntnis, wo sie sagen, warum bin ich so geworden, warum lebe ich das Leben, was ich jetzt lebe. Also so dieser psychoanalytische, ich nenne es jetzt mal Move, der ist ihnen absolut fremd. Aus Konzept, aus Prinzip, hat das auch etwas mit ihrer Theorie zu tun?
Eher aus einem Instinkt hinaus. Ich habe mal, um ein Blödel, das habe ich auch untergebracht, mal als jüngerer Mann und als ich umgeben war von Leuten, die nur damals in Frankfurt war das Mode, in den 60er, 70er und 80er Jahren Mode, zum Psychoanalytiker zu laufen. Und alle taten das mehr oder weniger aus intellektuellem Interesse. Und ich selber meinte plötzlich, weil ich ja sehr emotioneller Typus bin, ach, ruf doch mal Mitscherlich an und frage den, ob mal da, und da sagte er mir, um Gottes Willen, nein, mach das gar nicht, du brauchst keine Psychoanalyse, ein Mensch muss unbedingt spontan sein und was du als, Tendenz zum Wutausbrüchen oder Emotionalität bezeichnen, das ist nur Unmittelbarkeit. Gott behalte uns unsere Unmittelbarkeit und am nächsten Tag las ich Kafka und Kafka hat dann den Satz geschrieben, der mir dann quasi theoretisch die Grundlage gab. Kein Theoretiker, ein Dichter. Nämlich das heißt, sich nicht hündisch umlaufen und belauern, sondern nur jetzt sein. Und das war mein Credo.
Karl-Heinz Bohrer, wer sich noch einmal vertiefen möchte in diese Epoche, in das Leben des Karl-Heinz Bohrer, dem sei dieses Buch empfohlen. Jetzt Geschichte meines Abenteuers mit der Fantasie. Vielen Dank, Karl-Heinz Danke. Bohrer, nochmal. Hier jetzt auf dem blauen Sofa bei Deutschlandradio Kultur geht es weiter mit Eugen Drewermann, mit Hans-Dieter Heimendahl im Gespräch. Vielen Dank. Danke.